Deutschlandfunk. Computer und Kommunikation.
Mit Manfred Kläuber und diesen Themen.
Verfassungsprobe. Das geplante Anti-Rechtsextremisten- und Hasskriminalitätsgesetz bedroht Bürgerrechte und IT-Sicherheit. Knackbar, was Ermittlungsbehörden mit verschlüsselten Passwörtern vorhaben. Poolbildung. Die deutschen Unikliniken machen ihre Patientendaten für die Forschung besser nutzbar. Virenwelle. Mit einem neuen Trick legt Emotet Hochschulen, Kliniken und Behörden lahm. Und das digitale Logbuch. Bauernglück.
Ende vergangener Woche erblickte ein Referentenentwurf das Licht der Öffentlichkeit, der eigentlich noch gar nicht publik werden sollte. Ja, und deshalb wurde er öffentlicher, als den Urheberinnen und Urhebern eigentlich lieb gewesen sein dürfte. Es geht um den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität aus dem Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Und darin geht es unter anderem darum, wie Hasskriminalität und Rechtsextremismus im Internet bekämpft werden sollen. Doch der Entwurf hat es in sich und Datenschützer und Netzpolitiker sind aufgebracht und unser Hauptstadtstudio hatte mit der politischen Deutung und Einordnung alle Hände voll zu tun. Wir wollen uns heute deshalb ein wenig stärker mit den technischen Details beschäftigen. Jan Rehm, worum geht es konkret in dem Entwurf und was steckt drin?
Ja, darin stecken umfassende Auskunftspflichten und Pflichten zur Herausgabe von Daten durch Diensteanbieter im Internet. Es geht vor allem um sogenannte Bestandsdaten, wie unter anderem Namen, Anschrift und Anschlussnummer, aber auch um Passworte, um IP-Adressen und um genutzte Ports. Zudem sollen Telemediendiensteanbieter mit mehr als 100.000 Kunden eine gesicherte elektronische Schnittstelle bereithalten müssen, über die die Behörden dann Daten abfragen können. Das Bundesjustizministerium will mit dem Entwurf auf zunehmende Verrohung der Kommunikation im Internet reagieren und Mittel schaffen zur besseren Verfolgung von Hasskriminalität, insbesondere solcher mit rechtsextremistischem Hintergrund. Verschärft bzw. geändert werden sollen diverse Regelungen, zum Beispiel das seit 2017 geltende Netzwerkdurchsetzungsgesetz, kurz NetzDG, das Bundeskriminalamtgesetz, das Telemediengesetz, das Strafgesetzbuch sowie die Strafprozessordnung.
Ja, das alles soll also mit dem geplanten Gesetz neu geregelt werden. Wenn man allerdings konkret nachfragt, was Opposition, Bürgerrechtler und Informatiker so auf die Palme bringt, dann geht es auch um ganz konkrete Begriffe.
Passwörter herausgeben müssen? Der grüne Netzpolitiker Konstantin von Notz spricht vom großen Lauschangriff. Der linken Abgeordnete Nima Mufassat von einer Vorratsdatenspeicherung durch die Hintertür. Die Opposition im Bundestag war in der Aktuellen Stunde am Mittwoch aufgebracht und fand deutliche Worte. Übertrieben dagegen fand SPD-Justizministerin Christine Lambrecht die Aufregung, denn
Staatsanwaltschaften und Polizei können übrigens heute schon Bestandsdaten von Internetplattformen herausverlangen. Dazu gehören auch Passwörter, nämlich unter Rückgriff auf die allgemeinen Ermittlungsbefugnisse, die aber relativ unbestimmt sind und einen breiten Ermessensspielraum zulassen. Und die Internetplattformen dürfen die Daten auch herausgeben.
Allerdings sollten Passwörter nicht im Klartext bei den Anbietern vorliegen. Es steht also die Frage im Raum, was Behörden mit den Daten wollen. In der Aktuellen Stunde und im Ausschuss Digitale Agenda sowie in der öffentlichen Diskussion wurde von verschlüsselten Passwörtern gesprochen. Den Informatiker Florian Gallwitz von der Technischen Hochschule in Nürnberg regt das auf.
Also aus meiner Sicht ist die Argumentation eben, eure Passwörter sind verschlüsselt, wir können eh nichts damit machen, sachlich falsch und auch unredlich.
Schließlich werden Passwörter in der Regel weder unverschlüsselt noch verschlüsselt abgespeichert. Hinterlegt wird stattdessen ein sogenannter Hash-Wert, der mit einer Einwegfunktion erzeugt wird und mit dem nur überprüft werden kann, ob ein eingegebenes Passwort richtig oder falsch ist. Als Lapsus oder als eine versehentlich falsche Umschreibung sieht Gallwitz die Wortwahl von der Herausgabe von Passwörtern allerdings nicht.
Zum Teil ist es haarsträubende Inkompetenz. Bei dem Referentenentwurf selbst bin ich mir nicht so sicher, weil es eben, sag mal, die Argumentation, wir wollen eure Passwörter, wir können sie aber nicht benutzen, die sind eh verschlüsselt, die ist ja schon in sich haarsträubend. Da gehen doch alle Warnlampen an.
Auch der netzpolitische Sprecher der FDP und Vorsitzende des Bundestagsausschusses Digitale Agenda, Manuel Höferlin, rügt den Referentenentwurf. Er hat nachgefragt.
Es ist interessant, wie naiv teilweise die technischen Punkte beschrieben sind, wenn es da um die Herausgabe von Passworten geht. Ich habe gestern die Kanzlerin gefragt, ob sie denn jetzt möchte, dass Provider Passworte im Klartext abspeichern. Sie konnte das nicht richtig beantworten. Ich weiß nicht, was es soll, wenn man Hashwerte übergibt, ob man dann Brute-Force-Angriffe auf die Passworte machen möchte und dann weiterkommen möchte. Ich finde das einen sehr merkwürdigen Weg und eine sehr merkwürdige Vorstellung auch, wie mit Sicherheit umgegangen wird.
Obwohl er ihn insgesamt als einen Angriff auf die Bürgerrechte sieht, kann der Jurist und Vorsitzende der Gesellschaft für Freiheitsrechte, Ulf Burmeier, dem Referentenentwurf auch Gutes abgewinnen.
Der Gesetzentwurf hat aus meiner Sicht Licht und Schatten. Positiv zu bewerten ist, dass die bisher wohl schon, jedenfalls nach herrschender Meinung, mögliche Abfrage von Passwörtern im Gesetz ausdrücklich geregelt wird. Und diese Passwortabfrage soll jetzt auch eindeutig einem Richtervorbehalt unterworfen werden, wie wirksam er auch immer sein mag. Das ist positiv zu bewerten. Negativ ist zu bewerten, dass eine Passwortabfrage überhaupt möglich sein soll. Negativ ist außerdem zu bewerten, dass nicht schon im Gesetz klargestellt ist, ob dieses Gesetz jetzt eine Verpflichtung enthält, Passwörter in Zukunft wieder im Klartext zu speichern. Das heißt also, der Gesetzestext schließt bisher nicht aus, dass Strafverfolger auf den Gedanken kommen, Druck auszuüben, dass Passwörter im Klartext gespeichert oder herausgegeben werden.
Bevor wir darüber sprechen, ob Dienstanbieter künftig zur Speicherung von Passwörtern im Klartext gezwungen werden sollen, Jan, was kann denn die Strafverfolgung mit den Passwortdaten, also den Hashwerten überhaupt anfangen, die gar nicht im Klartext vorliegen?
Ja, sie kann versuchen, diese Hash-Werte oder diese Hashes zu knacken. Dabei sind zwei Wege erfolgsversprechend. Einmal durchprobieren in der Hoffnung, dass der Nutzer ein leicht erratbares Passwort verwendet hat. Noch immer sind in Deutschland Passworte wie 123456 und ähnliche sehr, sehr beliebt. Oder die Strafverfolgung kann darauf setzen, dass ein zu kurzes Passwort verwendet wurde und man es mit aktueller Rechenleistung in überschaubarer Zeit errechnen kann. Wie im Beitrag zu hören war, werden Passworte über eine sogenannte Einwegfunktion gehasht. Das bedeutet, ganz kurz, das Passwort wird ohne großen Rechenaufwand in eine Reihe aus Zahlen und Zeichen gebracht. Der umgekehrte Weg, aus diesem Hash dann wieder ein Passwort zu machen, der ist dagegen extrem rechenintensiv und auch nicht immer erfolgversprechend. Ja, und erschwert wird das Ganze durch zusätzliche Zeichenketten, die dann pro Nutzer individuell vom Dienstanbieter eingefügt werden, wenn er gut arbeitet. Das ist das sogenannte SALT, also Salz. Und das Problem allerdings, der Referentenentwurf, der könnte es künftig auch ermöglichen, dieses SALT mit herausfordern zu können, weil es könnte auch ein Bestandsdatum sein.
Nun gibt es ja Befürchtungen, der Entwurf könnte, wenn er gesetzt wird, Anbieter zur Speicherung im Klartext zwingen. Wie wahrscheinlich ist das?
Ich denke eher unwahrscheinlich. Schließlich schreibt die Datenschutzgrundverordnung als EU-Recht die sichere Speicherung vor und EU-Recht sticht nun mal nationales Recht. Auch die Justizministerin betonte in dieser Woche in der aktuellen Stunde im Bundestag, solche Auslegung wird es nicht geben. Ob das auch Justiz und Ermittler so sehen, das wird die Praxis zeigen. Besser wäre auf jeden Fall, wenn das Gesetz gleich ohne jeglichen Interpretationsspielraum dahingehend formuliert würde.
Ja, etwas weniger Aufmerksamkeit in dem Entwurf hat ein Punkt bekommen, der ebenfalls kritisch werden kann, die elektronische Schnittstelle zur Datenabfragung. Was ist hier das Problem?
Ja, das Problem ist, dass einerseits befürchtet wird, dass über eine solche Schnittstelle massenhaft Daten abgegriffen werden und dass auch diese Abfragen schlechter kontrolliert werden als bei einem Einzelabruf. Schon bei kleinsten Ordnungswidrigkeiten könnten die Behörden dann die Daten ziehen. Das gibt der Entwurf nach Meinung der Experten durchaus her. Andererseits soll in den Unternehmen die Zulässigkeit der Abfragen geprüft werden, was so nicht in Ordnung ist. Also da wird es verschoben auf die Unternehmen, was eigentlich ein Richter oder ein Staatsanwalt entscheiden sollte. Die Kritiker bemängeln darüber hinaus, dass Unternehmen künftig Inhalte wie Morddrohungen und andere rechtswidrige Inhalte an eine Zentralstelle beim Bundeskriminalamt weitergeben müssen. Das Problem, schon heute sind die Strafverfolger personell und technisch kaum in der Lage, alle eingehenden Fälle so abzuarbeiten, wie man sich das wünschen würde. Wenn dann eine Flut an weiteren Meldungen kommt, dann werde das nicht besser, so die Kritiker. Auch sei unklar, was genau gemeldet werden müsse. Schließlich würden die Plattformen heute schon auf Basis eigener Gemeinschaftsregeln Inhalte entfernen. Müssten diese dann trotzdem gemeldet werden und online bleiben? Hier ist der Entwurf nicht klar in seiner Aussage.
Jan, wie wird es denn weitergehen?
Ja, mit ziemlicher Sicherheit wird es noch deutliche Überarbeitung geben, das haben die Diskussionen in dieser Woche gezeigt, bis dann wirklich Gesetzesänderungen oder ein neues Gesetz daraus wird. Und wenn die kritischen Punkte nicht entschärft werden, dann bin ich mir relativ sicher, dass zumindest Teile der Gesetze zur Prüfung der Verfassungsmäßigkeit in Karlsruhe vom Verfassungsgericht landen werden. Ja, und dann wird in Karlsruhe entschieden.
Jan Rehm über den Referentenentwurf eines Gesetzes zur Bekämpfung des Rechtsextremismus und der Hasskriminalität. Vielen Dank.
Forschung aktuell.
Folgen Sie uns auf Twitter
unter
DLF
Forschung.
Medizinische Forschung, das ist klar, wird vor allem an Universitäten und Hochschulen gemacht. Und vor allem die angeschlossenen Unikliniken sind dafür die zentralen Stellen, besonders wenn es eben direkt um die Arbeit mit den Patienten geht. Die Unikliniken sind es auch, die Patientendaten, Behandlungsmethoden, Krankheitsverläufe oder Heilungserfolge individuell und statistisch auswerten. Damit dies mit möglichst vielen Daten auch über die Grenzen einer Klinik hinaus gelingen kann, haben sich die Universitätskliniken in der Medizininformatik-Initiative vernetzt. Und zurzeit arbeiten sie daran, eine bundesweite Infrastruktur aufzubauen, um Daten aus der Routineversorgung für die medizinische Forschung nutzbar zu machen. Das geschieht in sogenannten Datenintegrationszentren. Und darüber habe ich mit dem Medizininformatiker Professor Martin Sedlmayr von der TU Dresden gesprochen.
Wir wollen medizinische Daten aus der Versorgung für die Forschung erschließen, sodass wir mit dem, wie wir Medizin machen, lernen können. Das Problem ist, dass bei den Leistungserbringern, also hier den Universitätskliniken, die Daten in teilweise 100 verschiedenen Systemen unterschiedlicher Hersteller mit unterschiedlichen Datenbanken liegen. Das heißt, jeder Forscher hat das Problem, wie komme ich an diese Daten ran und wie führe ich die Daten, vor allem standortübergreifend, zusammen. In den Datenintegrationszentren bilden wir Schnittstellen zu den klinischen Systemen, führen diese Daten in eine Datenbank zusammen, also in ein Datenschema, und machen auch die organisatorische Struktur, damit Forscher auf Antrag auf diese Daten zugreifen können. Und während wir diese Daten zusammenführen, nehmen wir auch noch eine Überführung in gemeinsame Datenformate vor.
Gemeinsame Datenformate heißt, dass es im Prinzip für bestimmte Daten immer jeweils ein Format gibt, das für alle verbindlich und leicht nutzbar ist, oder?
Ganz genau. Jeder Hersteller und auch teilweise jede Klinik nutzt eine eigene Terminologie. Wir haben zwar in Deutschland aus Abrechnungsgründen so etwas wie den ICD-Code, mit dem Diagnosen verschlüsselt werden, sodass jede Diagnose einen eindeutigen Code hat, aber schon bei Laborwerten gilt das nicht. Da es zwar international Standards gibt, wie den LOINC-Code, aber der in Deutschland kaum zur Anwendung kommt. Das heißt, wir müssen, wenn wir Daten zusammenführen und auch international erforschen wollen, müssen wir die ganzen Variablen, die wir haben, und die ganzen Werte von Patienten auf solche internationalen Codes zusammenführen. Das eine ist aber nur, wie wir selber die Daten vorhalten. Das zweite ist, wir wollen ja eine Infrastruktur bauen. Das heißt, wir müssen die Daten austauschen. Dort haben wir uns auf FHIR geeinigt, einem Kommunikationsstandard, mit dem wir diese Daten dann auch zwischen den Standorten technisch austauschen können.
Das heißt also, dass die Daten zwar an einer Uniklinik zum Beispiel konzentriert zusammengeführt werden und in dieses einheitliche Format überführt werden, dass sie aber dort auch gehalten werden, oder wird das Ganze, die Daten, zusammengeführt in einer zentralen Datenbank, wo die ganzen Daten aus allen Unikliniken zusammen zur Verfügung stehen?
Die Daten verbleiben am Ort ihrer Entstehung, also bei der jeweiligen Uniklinik. Das ist zum einen aus Datenschutzgründen und Sicherheitsgründen sinnvoll, dass die Daten nicht das Haus verlassen, weil wenn sie das Haus verlassen, müssten wir sie anonymisieren oder pseudonymisieren, was schon ein komplexes Thema für sich ist. Zum anderen ist es aber auch in Zeiten von Big Data nicht unbedingt sinnvoll, zentrale Datenstellen zu machen und Terabyte- und Petabyte-weise Daten zu kopieren, um sie dann in zentralen Datenbanken vorrätig zu halten. Unser Ansatz ist, den Algorithmus, also die Auswertung, die Analyse, zu den Daten zu bringen, sodass wir, wenn ich ein Forscher bin, meine Auswertung, zum Beispiel statistische Maße wie ein Durchschnittsalter, Das kann an den Standorten verteilt bestimmt werden. Und nur dieses Durchschnittsalter verlässt dann den Standort als Teilergebnis. Und so habe ich dann auch kein Datenschutzproblem mehr.
Reden wir mal über die Daten selbst. Welche Patientendaten werden denn überhaupt verarbeitet bzw. dort zusammengefasst?
Perspektivisch wollen wir alle Datenspuren aller Patienten in einem solchen Datenintegrationszentrum vorrätig halten. Also alles, was wir wissen über einen Patienten. Das ist natürlich sehr viel und sehr viel Arbeit. Darum haben wir uns darauf geeinigt, einen sogenannten Kerndatensatz zur Verfügung zu stellen. Das sind demografische Daten wie zum Beispiel Alter und Wohnort. Das sind die Diagnosen, die Prozeduren, was mit dem Patienten geschieht, die Laborwerte und die Medikation.
In der modernen Medizininformatik spielt maschinelles Lernen, künstliche Intelligenz eine große Rolle. Ist das ein Thema, was besondere Anforderungen an die Aufbereitung bzw. Qualität und Quantität der von Ihnen in diesem Projekt gesammelten und aufbereiteten Daten stellt?
Ja, die maschinellen Lernverfahren sind darauf angewiesen, möglichst große Datensätze zur Verfügung zu haben und natürlich auch von einer guten Qualität. Die Datenqualität in den Quellsystemen ist ja meistens getrieben zum Zwecke der Abrechnung oder rechtlicher Anforderungen oder von Prozessanforderungen im Haus. Die Daten sind nicht unbedingt dazu erhoben, wissenschaftliche, analytische Fragen zu beantworten. Das heißt, es wird sehr spannend und wir arbeiten in der Medizininformatik-Initiative daran, auch die Datenqualität bei der Quelle zu verbessern und hoffen natürlich, dass wir einerseits es schaffen, die Datenerhebung zu erleichtern. Pflegepersonal und Ärzte sind ja hier, die klagen immer über die viele Dokumentation. Vielleicht können wir hier lernen und unterstützen und vielleicht schaffen wir es auch, dass die Datenqualität sich verbessert, weil einfach die Daten auch gut genutzt werden können. Und das zu mehr als nur für die Abrechnung.
Steht da vielleicht ein Paradigmenwechsel ins Haus? Sie haben erklärt, bislang wurden sozusagen nur die notwendigen Daten gesammelt. Für Big-Data-Analysen wünscht man sich eigentlich alle verfügbaren Daten.
Ja, und natürlich nicht nur die Daten in den Universitätskliniken, sondern auch beim Hausarzt und im städtischen Krankenhaus, weil wir zum Beispiel den Erfolg von Therapien gar nicht beurteilen können, wenn der Patient unser Haus verlässt, bis hin zu Wearables, tragbaren Geräten, Fitness-Trackern, die Patienten haben, auch diese Informationen. Und was auch mir ein persönliches Anliegen ist, auch das Thema Umweltinformationen. All diese Daten liegen bisher getrennt vor, sodass ich überzeugt davon bin, dass es einen Paradigmenwechsel geben wird, damit wir uns dann ein ganzheitliches Bild machen können.
Das war Martin Sedlmayr von der TU Dresden über die Medizininformatik-Initiative der deutschen Unikliniken. Einstweilen steht in den IT-Abteilungen vieler Kliniken, aber auch in Behörden und Hochschulen im Moment eher Ungemach auf dem Arbeitsplan. Der Emotet-Virus hat mal wieder zugeschlagen, und zwar in Berlin, Frankfurt am Main, Bad Homburg, Fürth, Freiburg und Gießen. Was steckt eigentlich hinter diesen neuerlichen Angriffen mit Schadsoftware, Peter Welchering?
Ja, zunächst mal steckt eine neue Angriffsmethode dahinter. Bisher haben nämlich die Emotet-Angreifer ihren Opfern eine Mail mit einem angehängten Dokument geschickt. Und dieses Dokument war trojanisiert, also da hing tatsächlich eine ausführbare Datei oder ein Makro dran. Und damit die Schadsoftware auf dem Rechner des Opfers gelangen konnte, da musste eben dieser Anhang heruntergeladen, geöffnet und freigeschaltet werden. Das heißt, Emotet arbeitet hier mit Makros und deren Ausführung muss das Opfer eben erst gestatten. Deshalb haben die Sicherheitsverantwortlichen in Universitäten, Verwaltungen, Betrieben eben auch auf die Information ihrer Anwender gesetzt und die gesagt, ladet sowas nicht runter, gebt sowas auch nicht frei. Und das hat dann tatsächlich im Laufe dieses Jahres dazu geführt, dass Emotet-Infektionen insgesamt gegenüber 2018 rückläufig wurden.
Und dann begann das Hase-Igel-Spiel. Wie gehen jetzt die Online-Kriminellen vor?
Die haben eben ihr Angriffsarsenal erweitert und die schicken jetzt neben Mail mit trojanisierten Anhängen, die gibt's auch immer noch, aber sie schicken jetzt vor allen Dingen eben auch Mails mit Links, auf die das Opfer klicken soll. Und die Mails, die sind ganz gut gemacht. Bei einer Mail etwa hatten die Opfer den Eindruck, sie hätten von ihrer IT-Abteilung eben diese Mail bekommen. Und diese Mail, die informierte dann die Anwender über eine gerade entdeckte Sicherheitslücke und hat die Anwender aufgefordert, klick doch mal auf den Link da unten, damit diese Schwachstelle geschlossen werden kann, damit eben nichts passiert, ihr wieder sicher seid. Ja, und wer das dann macht oder gemacht hat, der hatte eine Software eben auf dem Rechner, eine Schadsoftware, die in schöner Regelmäßigkeit weitere Schadsoftware und Trojaner nachgeladen hat.
Und was genau für eine Schadsoftware wird da nachgeladen?
Also zum einen wissen wir, dass es Überwachungssoftware ist. Mit dieser Überwachungssoftware spionieren die Angreifer das Netzwerk und die darin hängenden Geräte eben aus, bekommen Informationen über technische Details, aber übrigens auch über die Nutzer und deren Surfverhalten, über irgendwelche Passwörter, Pins und so weiter. Und diese Informationen wurden bisher allerdings, soweit es tatsächlich bekannt geworden ist, nur für weitere Phishing-Attacken genutzt. Und schließlich wurde dann noch in einigen Fällen der Banking-Trojaner Trickbot auf das Opfersystem geladen und auch eine Verschlüsselungssoftware, die wird auch in vielen Fällen aufgespielt. Dann werden eben die Daten der Festplatten verschlüsselt und dann folgt in der Regel eine Lösegeldforderung.
Und ist bekannt, Peter, wer hinter den Emotet-Attacken steckt?
Unstrittig ist, dass wir es hier mit organisierter Kriminalität zu tun haben. Das Modul der Schadsoftware, mit der das erst infizierte Netz ausspioniert wird, das stammt übrigens, das ist inzwischen auch klar und erwiesen, aus Beständen der National Security Agency. Aber deshalb muss nicht unbedingt ein staatlicher Geheimdienst dahinter stecken, denn solche Spionagemodule, die wandern nach Erfahrungen von Sicherheitsexperten nach 1 bis 2 Jahren, manchmal nach 3 Jahren, so aus den Beständen der Sicherheitsbehörden in die organisierte Kriminalität. Und ein anderes Modul, nämlich das Modul, mit dem man Schutzmechanismen zu eben diesen Advanced Persistent Threats, wie auch Emotet sieht, fährt, mit der man diese APT-Sachen aushebeln kann, das stammt vermutlich vom britischen technischen Geheimdienst GCHQ. Und auch das kann in die organisierte Kriminalität gewandert sein. Aber auf jeden Fall können wir daraus schließen, die Emotet-Angreifer, die haben zu westlichen technischen Nachrichtendiensten irgendeine Art von Kontakt und konnten zumindest an die nachrichtendienstliche Software gelangen.
Emotet hat diese Woche wieder in Deutschland zugeschlagen. Informationen von Peter Welchering. Danke.
Digitales Logbuch. Computer und Kommunikation. Eintrag 17.3.11.
Langsam zeichnet sich sein Totenschädel aus dem Hintergrundbild des Computers ab. Erwin, rufe ich. Alter Zombie, willst du auch ein Glas Rotwein? Zu einem gepflegten Glas sag ich nicht nein, antwortet er. Oh. Er hält das Glas an das Knochenloch in der Mitte seines Schädels und meint anerkennend: Gute Nase. Erwin, wende ich ein, die ist dir doch schon längst weggefault. Das Bouquet, du Depp, raunzt er. Schlürft den Wein gut hörbar über seinen doch arg verrotteten Gaumen, was nicht schön ausschaut, weil er sabbert. Guter Tropfen, exzellenter Jahrgang, merkt er anerkennend an. Bauernglück vom Supermarkt, sage ich. Ja, aber ich muss das jetzt üben. Mach eine Fortbildung. Ich lerne, wie man sich als Chef ausgibt und in dessen Namen betrügerische Mails verschickt. CEO-Fraud. Oh, sage ich, da bist du jetzt eine charismatische Führungspersönlichkeit, die Verantwortung übernommen hat und beruflich und privat Wert auf guten Stil legt. Bin ehrlicher Zombie, raunzt Erwin, emulier bloß den Chef, damit subalterne, autoritätshörige Knechte meinem Zombie-Hirten viel Geld überweisen, obwohl dem das überhaupt nicht zusteht. Was eigentlich völlig normal, denke ich mir, dass ausgerechnet die viel Geld kriegen, denen das überhaupt nicht zusteht. Sag's aber nicht, sondern schenk ihm noch ein Glas ein. Sehr viel Körper, sagt Erwin. Fruchtig, erdig, mit einem Hauch von Schokolade und Vanille. Dann dreht er seine toten Augen nach innen und fällt rücklings in sein verstecktes Verzeichnis. Da Erwin, macht jetzt auf CEO. Aber eine Kennerphrase hat er vergessen, diese Connoisseur-Simulation. Stark im Abgang. Nicht das Bauernglück. Der Erwin.
Digitales Logbuch. Name: Killer Achim. File closed.
Facebook sammelt Standortdaten trotz Deaktivierung. Unsere erste Meldung im Info-Update von und mit Michael Stang.
Der IT-Konzern hat eingeräumt, dass das soziale Netzwerk permanent Standortdaten sammelt, auch wenn die Funktion dafür deaktiviert ist. Dies geschieht vor allem über die Zuordnung mittels IP-Adressen. Das hat das Unternehmen auf Anfrage mehrerer US-Senatoren erklärt.
1, 2, 3, 4, 5, 6 bleibt das beliebteste Passwort in Deutschland.
Das geht aus den Daten des Hasso-Plattner-Instituts hervor, das jedes Jahr die meistgenutzten Passwörter der Deutschen veröffentlicht. Datengrundlage dieses Jahr sind 67 Millionen Zugangsdaten aus dem Datenbestand des HPI Identity Leak Checkers, die auf E-Mail-Adressen mit DE-Domäne registriert sind und 2019 geleakt wurden. Insgesamt wurden dieses Jahr 178 Datenlecks eingepflegt, 96 davon wurden von den Diensteanbietern bestätigt.
Apple will für Sicherheitslücken bis zu 1,5 Millionen US-Dollar zahlen.
Apples Bug Bounty-Programm ist offiziell gestartet. Das Programm berücksichtigt Schwachstellen in allen eigenen Betriebssystemen bis hin zu iCloud und teils auch für Lücken in bestimmten Beta-Versionen. Der IT-Konzern akzeptiert demnach ab sofort Hinweise auf Sicherheitslücken durch die Allgemeinheit und will als Belohnung bis zu 1 Million US-Dollar auszahlen. Für schwere Lücken in ausgewählten Beta-Versionen und erneute Bugs, die zuvor bereits beseitigt worden waren, will Apple eine Bonuszahlung von bis zu 50% ausschütten.
Sicherheitsforscher entdecken Millionen Facebook-Nutzerdaten offen im Netz.
Experten der britischen Webseite Comparitech sind Mitte Dezember auf eine Datenbank gestoßen, die seit dem 4. Dezember ohne Passwortschutz im Internet stand. In der Datenbank befanden sich demnach die Basisinformationen von mehr als 267 Millionen Facebook-Nutzern. Die Datensätze bestanden offenbar aus Namen, Telefonnummern und zugehöriger User-ID. Offenbar handelt es sich bei dem Datensatz um Informationen, die mutmaßlich mit kriminellen Absichten gesammelt wurden, hieß es. Am Donnerstag sei der Server offline gegangen.
Gelesene E-Books dürfen nicht weiterverkauft werden.
Das hat der Europäische Gerichtshof diese Woche entschieden. Demnach dürfen gelesene E-Books nicht ohne weiteres als gebrauchte Exemplare über das Internet weiterverkauft werden. Nach EU-Recht handele es sich dabei um eine öffentliche Wiedergabe, für die es die Erlaubnis der Urheber bedürfe. Die obersten europäischen Richter hatten das Urteil im Fall der niederländischen Plattform Tom Cabinet gefällt, die sich auf den Weiterverkauf von E-Books spezialisiert hat.
Der ehemalige Moderator des WDR Computerclub Wolfgang Back ist tot.
Nach Angaben des WDR starb Wolfgang Back bereits am 5. Dezember im Alter von 76 Jahren. Der WDR Computerclub und sein Vorgänger FF war eine der ersten Sendungen, die sich mit digitalen Themen beschäftigte. Back hatte den vom WDR produzierten und in den dritten Programmen ausgestrahlten Computerclub zusammen mit Wolfgang Rudolph von 1983 bis 2003 in insgesamt 400 Sendungen moderiert. Ab 2006 führte er die Sendung als Computerclub 2 in eigener Regie fort.
Sternzeit, 21. Dezember, High Noon am Südpol. Morgen um 5.19 Uhr erreicht die Sonne ihren tiefsten Stand am Himmel. Damit beginnt auf der Nordhalbkugel der Erde astronomisch der Winter. Wir erleben den kürzesten Tag des Jahres und die längste Nacht. Allerdings ist morgen nicht der Tag des spätesten Sonnenauf- und frühesten Sonnenuntergangs. Aufgrund der Schrägstellung der Erdachse und der elliptischen Bahn der Erde verschieben sich diese Termine um gut eine Woche. Zum spätesten Sonnenaufgang kommt es erst an Silvester. Der früheste Sonnenuntergang war bereits vor gut einer Woche. Die Sonne läuft morgen auf der niedrigstmöglichen Bahn über das Firmament. Sie geht am weitesten im Südosten auf und am weitesten im Südwesten unter. Mittags steht sie in der Mitte Deutschlands nur noch knapp 17 Grad hoch. Zum Vergleich, bei Sommeranfang im Juni strahlt sie fast 47 Grad höher. Auf der Südhalbkugel ist alles genau umgekehrt. In Australien fängt heute der Sommer an und die Sonne steht besonders hoch. Kurios ist die Lage am Südpol. Dort ist die Sonne am 22. September aufgegangen. Seitdem steht sie ununterbrochen am Himmel, allenfalls von Wolken verdeckt. Im Laufe der letzten Monate hat sie sich kontinuierlich nach oben geschraubt, während sie infolge der Erddrehung rund um den Himmel lief. Morgen steht sie dort auf dem Gipfel ihrer Bahn. Denn am Südpol ist Mittag des Polartages, der ein halbes Jahr dauert. Mit Winteranfang kehrt sich alles um. Ab Dienstag werden bei uns die Tage wieder länger. Allmählich kommt das Licht zurück.
Der Jahreszeitgerecht geht es gleich nach den Nachrichten hier weiter. Ist Weihnachten noch zu retten? Diese Frage stellt dann Streitkultur um 5:05 hier im Deutschlandfunk. Das war Computer und Kommunikation mit Manfred Kläuber.